Wer ist denn zum allerersten Mal, weil er es irgendwie nicht geschafft hat oder nicht gewusst hat oder noch nicht motiviert war, heute da, das allererste Mal? Okay, ich wünsche euch besonders viel Gewinn. Fahrende Züge sind ja nicht ganz einfach zu nutzen. Kann daneben springen, landet man auf den Gleisen, aber ich hoffe, ihr kommt rein. Wir haben dann noch zwei Abende, der siebte Abend heute noch zweimal, also in einer Woche und den 14 Tagen. Und ich habe die Hoffnung, dass euch der Durchgang etwas weitergebracht hat im Verständnis dieses Buches. Dass wir nicht jede Stelle besprechen konnten, war von Anfang an klar. Dafür ist das Buch zu lang. Wir haben nur 9 Abende gehabt. Und 20 Abende wären sehr vertretbar gewesen, auch 21 Abende oder 22. Aber wir hatten halt nur diese Zeit. Und man muss ja nicht gleich alles verstehen. Hauptsache, man kommt im Verständnis weiter. Heute Abend empfinde ich ganz besonders stark, dass es sich um ein Bibelseminar handelt. Seminar klingt nach Arbeit und das wird heute Abend Arbeit werden. Es kann auch sein, dass einige Mühe haben mit einigen meiner Thesen. Ich bringe euch mein volles Verständnis entgegen. Für die Mühe, die ihr in meinen Thesen habt. Und wir wollen mal gucken, wie wir uns einigen oder nicht einigen. Jesus ist größer als die Verständnisfrage einer bestimmten Bibelstelle. Das ist klar, war immer so und wird auch so sein. Macht euch doch bitte auch wieder heute Notizen und wenn ihr könnt und dort, wo ihr Fragen habt, macht 3 dicke Fragezeichen an den Rand. Man kann auch Na-Na dazu schreiben. Dann können wir vielleicht versuchen, das hinterher zu klären. Ich möchte mich jetzt schon bedanken für den Herrn an der Technik. Danke, dass du da bist und dass du das machst heute Abend wieder. Jetzt schon bedanken bei Anja, die nachher mit dem Mikrofon rumläuft und euch das unter die Nase hält, damit ihr gut hörbar zu verstehen seid. Und jetzt lasst uns zu Beginn wieder beten für ein gutes Gelingen dieses Abends. Herr, wir danken dir erneut für dein tiefes und unauslotbares Wort, das immer noch größer ist als unser Verständnis. Wir bitten dich, dass wir die Dinge mitbringen, die heute Abend wichtig sind, ein offenes Herz, einen wachen Kopf und Konzentration, Fähigkeit und die Bereitschaft, sich auch etwas sagen zu lassen, wo du uns etwas Neues erklären möchtest. Wir bitten dich um deine Nähe, dein Wirken, deinen Segen für diesen Abend. Amen. Ich möchte zunächst den Bibeltext, der uns heute Abend zugrunde liegt, der ist diesmal kürzer, lesen. Er steht im Kapitel 20 der Offenbarung des Johannes. Wenn ihr euch erinnert an den letzten Abend, so hatte ich versucht, die Besiegung der dunklen Mächte in einem Durchgang zu behandeln. Dabei also Verse aus unterschiedlichen Kapiteln zu nehmen, unter anderem auch aus Kapitel 20. Und ich hatte den Teil von Kapitel 20, wo es um die Fesselung Satans geht und seine Vernichtung mit einbezogen, hatte den anderen Teil von Kapitel 20 ausgespart, wo es um das Herrschen der Gemeinde geht. Ich lese jetzt also beide Teile noch einmal, Verse 1 bis 10 aus dem Kapitel 20 der Offenbarung des Johannes. Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabsteigen. An seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel oder der Satan, und er fesselte ihn für 1000 Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Über diese Verse hatte ich letztes Mal schon gesprochen, das kann ich jetzt nicht wiederholen. Es gibt Aufzeichnungen. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Dann sah ich Throne und denen, die darauf Platz nahmen, wurde das Gericht übertragen. Ich sah die Seelen aller, die enthauptet worden waren, weil sie an dem Zeugnis Jesu und am Wort Gottes festgehalten hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sie hatten das Kennzeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand anbringen lassen. Sie gelangten zum Leben und zur Herrschaft mit Christus für 1000 Jahre. Die übrigen Toten kamen nicht zum Leben, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über solche hat der zweite Tod keine Gewalt. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre mit ihm herrschen. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird ausziehen, um die Völker an den 4 Ecken der Erde, den Gog und den Magog, zu verführen und sie zusammenzuholen für den Kampf. Sie sind so zahlreich wie die Sandkörner am Meer. Sie schwärmten aus über die weite Erde und umzingelten das Lager der Heiligen und Gottes geliebte Stadt. Aber Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Wer das letzte Mal da war, erinnert sich vielleicht, ich würde sagen hoffentlich, daran, dass ich auch diesen letzten Abschnitt ausgelegt hatte. Aber eben das Mittelstück ist noch nicht erklärt, die Verse 4 bis 6. Nun muss ich auf etwas Interessantes hinweisen. Wenn es um diesen Text geht, dann geht es um 2 Fragen, nicht um 1 Frage. Es geht darum, wie der Text gemeint war, soweit man das heute rekonstruieren kann mit den Mitteln der Exegese. Und die 2. Frage heißt, welche Wirkung dieser Text hatte. Und das ist die noch aufregendere Frage. Dieser Text hat nämlich dazu geführt, die sogenannte Lehre vom 1000-jährigen Reich zu etablieren. Und eine meiner Aufgaben wird sein, zu prüfen, ob die Lehre vom 1000-jährigen Reich sich zu... Halleluja. Ob die Lehre vom 1000-jährigen Reich, der sogenannte Chiliasmus, Chilioi heißt griechisch 1000, schreibt man Chiliasmus, Chiliasmus, ob die Lehre vom 1000-jährigen Reich sich auf diesen Text berufen kann. Dass sie es getan hat, ist unbestreitbar. Darum möchte ich mit einer Erklärung dieses Chiliasmus oder auch noch ein Fremdwort Millennialismus beginnen. Chiliasmus kommt aus dem Griechischen und Millennialismus kommt aus dem Lateinischen. Mille heißt 1000. Dieser Chiliasmus oder Millennialismus tritt in vielen und mannigfachen Gestalten auf. Die Hauptunterscheidung lässt sich anhand einer einfachen Frage treffen. Steht die Wiederkunft Christi am Ende des Zwischenreiches oder am Anfang des Zwischenreiches? Wenn sie am Ende des Zwischenreiches vorgestellt wird, dann heißt das Postmillennialismus. Wenn sie am Anfang steht, wenn Jesus also wiederkommt, vor dem 1000-jährigen Reich, dann heißt es Prämillennialismus. Ich möchte diese beiden Begriffe ein bisschen erklären und dazu ein paar Informationen geben. Der Postmillennialismus sagt, dass die Geschichte sich zu diesem Sieg Jesu auf der Erde hin entwickelt. Der Postmillennialismus meint, dass Jesus vom Himmel her die Geschicke der Erde so lenkt, dass es immer besser wird auf der Erde. Das Christentum sich durchsetzt, dass es eine Sieges- und Blütezeit für die Kirche gibt, dass Christus neu hervortritt, Israel sich bekehren wird, alles bevor Jesus wiederkommt, dass es um eine große Missionszeit geht, dass das Christentum weltbeherrschende Macht bekommt, dass die christlichen Gedanken alle menschlichen Lebensgebiete und Ordnungen durchdringen. Das alles bewirkt Jesus nach der Meinung der Postmillennialisten vom Himmel her durch seine geistige Wiederkunft. Also er kommt nicht auf die Erde sichtbar und wahrnehmbar, sondern er tut das vom Himmel her Wir gehen glorreichen Zeiten entgegen. Das ist die These der Postmillennialisten, die meines Wissens heute nur noch selten ihr Haupt erheben. Dafür haben wir so Schreckliches im vergangenen Jahrhundert erlebt. Dieser starke Optimismus ist uns zum Teil abhanden gekommen. Und wenn ich euch daran erinnern darf, wie die Bibel über das Ende der Zeit denkt, dann sagt sie nicht, es wird immer schöner und immer herrlicher, sondern sie sagt, je näher das Ende kommt, umso mehr bäumen die bösen Mächte sich auf und versuchen noch einmal ihre ganze Macht zu zeigen. Also wir gehen nicht immer herrlicheren Zeiten entgegen, sondern wir gehen in eine Dunkelheit hinein mit Jesus, der sieghaft ist. Wir können an seiner Hand ohne Angst gehen und wir werden, wenn Jesus wirklich kommt und sein Reich aufrichtet, dann auch eine sehr schöne Zeit haben, aber erst dann, nicht auf der Erde jetzt schon, bevor er wiederkommt. Die eigentliche Form des Chiliasmus ist aber der Prämillennialismus. Ich muss immer stottern. Prämillennialismus. Für ihn beginnt das Zwischenreich mit der Wiederkunft Christi auf die Erde, mit der Auferstehung und Verwandlung der Gläubigen auf der Erde, mit der Herstellung der verklärten Gemeinde auf der Erde. Der wiedergekommene Christus lebt in seiner sichtbaren Herrlichkeit bei seiner Gemeinde und er übt mit den Seinen eine königliche Herrschaft auf der Erde aus. Das Reich Gottes ist wirklich eine äußere Macht mitten in der Welt. Es ist ein 1000 Jahre dauerndes Reich. Das wird meiner Kenntnis nach immer wörtlich verstanden. 1000 Jahre gleich 1000 Jahre, nicht symbolisch. Staat, Kunst, Bildung werden wahrhaft christlich sein. Und ganz wichtig, diese königliche Herrschaft Christi auf Erden ist eins mit dem verheißenen Reich für Israel. Kommt die Israel-Frage da hinein. Israel wird aus der Diaspora nach Palästina zurückgebracht und ihm wird durch den wiederkommenden Christus das Reich zurückerstattet. Israel übt die Herrschaft unter seinem ihm verheißenen messianischen König aus. Also Jesus ist der Oberherr, aber er hat dann einen König eingesetzt. Der König wird zum Teil mit dem alten David aus dem Alten Testament gleichgesetzt. Er wird dann wieder in seine Herrscherrechte eingesetzt. Jerusalem ist der Mittelpunkt des tausendjährigen Reiches. Israel tritt wieder an die Spitze der ganzen Menschheit. Das bürgerliche Gesetz Israels wird seine geistliche Tiefe entfalten und auch das Zeremonialgesetz. Vor Jahren hat mir ein Vertreter dieser Theologie ein dickes Buch geschenkt von einem Mr. Pentecost. Das ist kein Scherz, das ist ein Theologieprofessor an dem bedeutenden Dallas Theological Seminary, eine sehr prominente Ausbildungsstätte der konservativen Evangelikalen. Dort unterrichtet dieser Professor Pentecost und er hat ganz lange darüber geschrieben, was alles im tausendjährigen Reich passieren wird und dass sogar die Opfer im Tempel wieder eingeführt werden. Sie haben nur keine versöhnende Bedeutung mehr, sondern sollen eine Erinnerung sein an das, was Jesus für uns getan hat. Alles Wort für Wort, buchstäblich, wie es im Alten Testament steht, ein riesiges Gebäude. Ich hatte in meinem allerersten Vortrag darüber schon gesprochen, über diese Art Eschatologie zu betreiben. Also die Lehre von den letzten Dingen, wo man jedes Detail in einem Gesamtpanorama unterbringt. Und hatte bereits in meinem allerersten Vortrag gesagt, dass ich mich von dieser Art Eschatologie unterscheide. Ich habe das nie gelernt und halte es im Übrigen auch für falsch. Aber das ist in diesem System ganz wichtig. Man nimmt das Alte Testament buchstäblich, wörtlich. Da stand dann auch drin in diesem Buch, dass das Oberflächenprofil von Israel verändert wird im tausendjährigen Reich und wird sehr ausgeglichen. Das spielt an auf Stellen wie die Hügel werden abgetragen und die Täler werden erhöht. Alles buchstäblich und wörtlich gemeint. Alles Teil des tausendjährigen Reiches. Nur dieser Prämillennialismus ist im eigentlichen Sinne als Lehre vom tausendjährigen Reich zu bezeichnen. Das geht dann über in die Veränderung von Himmel und Erde, hat aber einen ganz großen Akzent. Und wenn man in dieser Welt nicht aufgewachsen ist wie ich, ich bin in dieser Welt nicht zu Hause, ich habe das nie in meiner Glaubenspraxis geglaubt, bin nie so unterrichtet worden, ist es eine faszinierende fremde Welt. Einige von euch kommen aus so einer Tradition, für die ist es sicherlich keine fremde Welt. Ich kann mich nur bemühen, so fair wie möglich zu berichten über etwas, das ich nicht teile. Ich möchte jetzt auf den Text, diese wenigen Verse eingehen und möchte mit euch zusammen überlegen, ob dieser Text das hergibt, was über ihn gelehrt wird. Zunächst heißt es in Kapitel 4, Vers 20, Kapitel 20, Vers 4, Entschuldigung. Ich sah Throne und denen, die darauf Platz nahmen, wurde das Gericht übertragen. Frage, was für eine Personengruppe ist hier gemeint? Das wird erklärt. Ich sah die Seelen aller, die enthauptet worden waren, weil sie an dem Zeugnis Jesu und am Wort Gottes festgehalten hatten. Das heißt, hier geht es zum Teil um christliche Märtyrer. Menschen, die für Jesus ihr Leben gelassen haben. Aber damit erschöpft sich diese Gruppe nicht. Es geht weiter. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sie hatten das Kennzeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand anbringen lassen. Das heißt, es sind alle, die Jesus bis zum Ende treu geblieben sind, in allen Verfolgungen, in allen Verlockungen, in allen Gefährdungen. Es ist die vollendete Gemeinde der Heiligen. Wobei ich das Wort Heilige jetzt so verstehe, wie es die Bibel versteht, das sind nicht Leute mit einer extrem moralischen Frömmigkeit, sondern sind Leute, die ein abgesondertes Leben geführt haben gegen die Welt für Jesus. Das werden die sein, die auf den Thronen sitzen. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Frage geht darum, was ist mit den Thronen inhaltlich gemeint? Um welche Art von Herrschaft geht es bei den Thronen? Die meisten Ausleger verstehen die Throne als Richterstühle. Sie berufen sich dafür auf Daniel 7, Vers 9 bis 10. Ich hatte gelegentlich schon darauf hingewiesen, dass das Alte Testament in der Offenbarung des Johannes eine ganz große Rolle spielt. Viele, viele Anspielungen auf das Alte Testament, zum Beispiel aus Hesekiel, aber auch aus Daniel, auch anderen Stellen. Daniel 7, 9 bis 10 heißt es, ich sah immer noch hin, da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Mit dem Hochbetagten ist natürlich Gott Vater gemeint. Das Gericht nahm Platz und es wurden Bücher aufgeschlagen. Man könnte sich also bei diesen Thronen vorstellen, dass diese Heiligen jetzt dabei sind, die Welt zu richten. Das heißt, ihr das Urteil zu sprechen. Aber Daniel 7, 9 bis 10 ist ein schlechter Bezugspunkt, weil Daniel 7, 9 bis 10 nicht davon redet, dass jemand anders als Gott selbst das Gericht ausspricht. Die anderen sind gar nicht beteiligt. Gegen eine Deutung im Sinne von Daniel 7, 9 bis 10 spricht auch, dass der Thron in der Offenbarung des Johannes sonst nie der Richterstuhl ist, sondern stets ein Symbol für Macht. Gericht wird in der Offenbarung des Johannes immer nur durch Gott gesprochen, auch nicht einmal durch Jesus, auch nicht durch Engel, auch nicht durch Menschen, immer nur durch Gott Vater selbst. Darum glaube ich, dass diese Deutung, dass es sich um Richterstühle handelt, nicht zutrifft. Einen guten Hintergrund für diesen Vers bildet allerdings Daniel 7, 22, da heißt es, da wurde den Heiligen des höchsten Recht verschafft und es kam die Zeit, da die Heiligen das Königtum erhielten. Richten hat hier also die alttestamentliche Bedeutung von Recht schaffen, nicht bloß von beurteilen. Es geht also hier um die Rehabilitierung der Heiligen. Das heißt, gemeint ist, diejenigen, die ganz unten waren, sind jetzt ganz oben. Die Verachteten werden geehrt. Die Gedemütigten werden erhöht. Die Kleinen werden von Gott groß gemacht. Und sie bekommen den Lohn von Gott für alle ihre Treue. Das ist die Meinung dieses Verses. Richten also im Sinne von rehabilitieren. Von den bedrängten Christen heißt es, dass sie zusammen mit Christus herrschen. Es wird übrigens nicht gesagt, dass die Heiligen ihre Herrschaft auf der Erde ausüben. Von der Erde ist überhaupt nicht die Rede. Dagegen wird gesagt, dass sie vorher tot waren und dass sie jetzt zum Leben gekommen sind. Ich lese noch einmal die einschlägige Stelle. Vers 4 am Ende. Sie hatten das Kennzeichen nicht an ihrer Stirn und auf ihrer Hand anbringen lassen. Sie gelangten zum Leben und zur Herrschaft mit Christus für 1000 Jahre. Das heißt, sie waren tot. Dieser ganze Text von Johannes Kapitel 20 setzt voraus, dass alle Akteure tot sind, dass aber die Gläubigen in Christus auferweckt werden. Der Beginn der Mitherrschaft des Christen, der Christen mit Christus, ist somit die Wiederkunft Christi, nicht die alte Welt. Und dieses Leben empfangen haben, zum Leben gelangt sein, wird genannt die erste Auferstehung. Ich muss etwas erklären, was vielleicht nicht für alle von euch klar ist. Das Neue Testament redet in zweierlei Hinsicht von der Auferstehung. Es redet von der Auferstehung als Befähigung, vor dem jüngsten Gericht aufzutreten. Das ist die zweite und nebensächliche Bedeutung von Auferstehung. Und die Hauptbedeutung ist, Auferstehung bedeutet Vollendung des Heils. Deswegen können nur die Gläubigen den neuen Körper empfangen. Und das ist hier gemeint mit der ersten Auferstehung. Gottes Wege mit uns sind so gedacht, dass wir am Ende nicht nur eine neue Seele, einen neuen Geist bekommen, sondern einen brandneuen Körper, der unzerstörbar ist wie der Körper von Jesus seit Ostern. Und das ist das eigentliche Ziel der Erlösung. Solange wir noch keinen neuen Körper haben, sind wir nur auf Hoffnung erlöst. Was wir jetzt schon haben von Jesus, ist gewaltig viel. Ich habe meine letzte Predigt hier, die reguläre Predigt, darüber gehalten. Ich glaube, das kann man noch runterladen vom Internet. Also es ist ein großes Geschenk, schon jetzt in dieser Zeit erlöst zu sein, die Freiheit von der Schuld der Sünde, die Freiheit von der Macht der Sünde zu erleben, die Freude in Christus und all die Dinge, die er uns für dieses Leben geschenkt hat. Aber wir kriegen in diesem Leben noch keinen neuen Körper, den kriegen wir erst in Gottes neuer Welt. Und hier kommt dieses Bekenntnis zu diesem neuen Körper zum Ausdruck, wenn es heißt, das ist die erste Auferstehung. Selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Die zweite Auferstehung, damit ist gemeint die Auferstehung zum Gericht. Die Heidenvölker werden noch einmal am Ende vor Gottes Gericht erscheinen müssen und damit sie das können, werden sie sozusagen zwischendurch ein bisschen auferweckt. Das ist aber nur so viel Auferweckung, dass sie gerade langt, sich dahin zu schleppen und dann wieder zu verschwinden. Ich habe es jetzt sehr salopp gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, diese zweite, mindere Form von Auferstehung. Sie hat mit dem Heilen nichts zu tun, sie versetzt den Kranken nur, vor dem Arzttermin zu erscheinen. Besser gesagt, die Schuldigen vor dem Termin des Richters zu erscheinen. Dieser Abschnitt 1 bis 10 von Kapitel 20 setzt voraus, dass sowohl die Christen, denen die erste Auferstehung zuteil wird, als auch die übrigen der Toten vorher tot waren. Kapitel 19 spricht von einem Gericht Gottes über alle Menschen, wo der allergrößte Teil der Menschheit getötet wird, als Handeln des auferstandenen Christus. Die übrigen der Toten sind die gottlosen Toten in Vers 5. Das heißt, im tausendjährigen Reich gibt es nur noch die auferweckten Jesusgläubigen. Das ist wichtig, wenn man diese Lehre, wie sie sich in der Geschichte entwickelt hat, bewerten möchte. Die Lehre tut nämlich so, als sei das eine Erde voller lebendigen Menschen. Nein, Kapitel 19 sagt sehr klar, sie sind alle tot, die nicht an Jesus geglaubt haben. Ich lese nochmal, damit ihr mir das auch glaubt. Abschnitte aus Kapitel 19, das haben wir das letzte Mal besprochen. In Vers 18 heißt es, Kapitel 19, Vers 18, fresst Fleisch von Königen, von Heerführern und von Helden, Fleisch von Pferden und ihren Reitern, Fleisch von allen, von Freien und Sklaven, von Großen und Kleinen. Das heißt, damit ist die gesamte Menschheit in ihrer soziologischen Gliederung gemeint. Alle sind dem Tode verfallen. Und in Vers 21 heißt, die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund des Reiters kam. Und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch. Das heißt, am Ende von Kapitel 19 gibt es keine lebendigen Menschen mehr auf der Erde. Sie sind alle dem Gericht Gottes anheimgefallen, die nicht an Jesus geglaubt haben. Und in Kapitel 19 gibt es nur noch die auferweckten Gläubigen und die anderen werden alle im Tode belassen, durch dass sie in Kapitel 19 hineingekommen waren. Von Israel ist in Offenbarung 20 nirgends die Rede, in keinem einzigen Vers. Jetzt muss ich fragen, wie lautet die Botschaft dieser Verse? Wie lautet die geistliche Botschaft von Offenbarung 20, 1 bis 10? Die Antwort ist einfach. Es handelt sich um ein Wort der Ermutigung mit einer doppelten Aussage. Einmal, Gott wird sich zu seinen getreuen Heiligen stellen und sie rehabilitieren. Er wird sie hoch ehren. Und ihr dürft dabei sein, die ihr Jesus bis zum Ende treu bleibt. Ein Wort der Ermutigung. Und die zweite Aussage bezieht sich auf Satan. Ihr sollt die Macht Satans nicht fürchten. Ihr braucht sie nicht zu fürchten. Satan kann nur tun, was Gott zulässt. Wenn Gott ihn bindet, ist er sofort aus dem Verkehr gezogen. Wenn Gott ihn tötet am Ende, kann er euch nichts mehr anhaben. Ihr braucht auch vor Satan keine Angst zu haben. Das steht in diesen Versen, sonst nichts. Nichts von Israel, nichts von der Heimkehr in das verlorene Land nach Palästina, nicht von einer Weltherrschaft, nicht darum, dass es eine neue Regierung gibt, nicht darüber, dass es David wieder gibt. Das alles steht in diesen berühmten Versen nicht, sondern steht wirklich nur da, dass die Jesus-Jünger geehrt werden und dass Satan sein verdientes Ende findet. Eine völlig andere Botschaft. Damit ist aber das Thema noch nicht durch. Ein Vertreter der Lehre vom tausendjährigen Reich hat Folgendes erklärt. Ich zitiere. Während der Begriff tausendjähriges Reich nur einmal im Buch der Offenbarung vorkommt, liegt dem Glauben an ein messianisches Friedensreich nicht nur diese Bibelstelle zugrunde. Tatsächlich ist sie gar nicht so maßgebend. Die eigentliche Grundlage für den Glauben an ein tausendjähriges Reich bilden die zahlreichen Weissagungen des Alten Testaments über das Kommen des Messias, der auf dem Thron Davids sitzen und über ein großes Friedensreich regieren wird. Im Alten Testament gibt es eine große Anzahl von Belegstellen über dieses messianische Reich. Ich zitiere immer noch. Der Glaube an ein solches Reich basiert auf einer wörtlichen Auslegung dieser Belegstellen. Der einzige Beitrag, den die Offenbarung des Johannes in diesem Zusammenhang leistet, ist die deutliche Angabe des Zeitraumes, nämlich 1000 Jahre. Das heißt, Vertreter der Lehre vom tausendjährigen Reich sind gar nicht jetzt furchtbar entsetzt von meiner Auslegung und sagen, ja, das ist auch gar nicht so wichtig, dieser Vers. Diese Verse, das ist ja nur der Rahmen, die inhaltliche Füllung, die kommt durch die alttestamentlichen Texte, die von dem Wiederkommen des Messias sprechen, von einem neuen Friedensreich, das gebaut wird und so weiter. Und an dieser Stelle erhebt sich eine wichtige Frage und ich muss sie jetzt versuchen, ganz prägnant auf den Punkt zu bringen. Wie legen wir die Bibel aus? Es geht um Prinzipien der Auslegung. Und meine Hauptthese lautet, das Neue Testament gibt uns in der Art, wie es mit alttestamentlichen Verheißungen umgeht, den Maßstab an die Hand, wie auch wir mit alttestamentlichen Verheißungen umgehen sollen. Das heißt, das Neue Testament ist nicht nur der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Gott führt nicht Schritt für Schritt zum Neuen Testament hin, sodass wie bei einem Zug ein Waggon sich an den anderen fügt und alles zusammen ist die Offenbarung, sondern vom Ende her wird klar, was vorher gemeint war. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Jesus heißt Christus. Das wisst ihr. Christus ist ein Titel, das wisst ihr auch. Eigentlich heißt es, Jesus ist der Christus. Jesus ist der Messias. Christus ist die lateinische Form von dem griechischen Wort Christos. Christos ist die griechische Form des hebräischen Wortes Mashiach. Mashiach, also Messias, Christos und Christus bedeuten genau das Gleiche. Nämlich der Gesalbte. Was ist mit dem Gesalbten gemeint? Der König Israels. Seit wann gilt diese Aussage? Seit David. Es gab einen gewissen Propheten Nathan, der kam zu David und machte ihm eine Zusage Gottes, dass nämlich auf seinem Thron immer ein Nachfolger sitzen würde und Gott würde ihn als seinen eigenen Sohn betrachten. Das ist nachzulesen, 2. Samuel Kapitel 7. Und Gott würde ihn unter seinen Schutz stellen. Damit war eine Königslinie eingeleitet. Denn die Nachfahren Davids als gesalbte Männer Gottes, als Könige. Was passierte mit dieser Verheißung? Diese Verheißung wurde immer wieder gebrochen von Seiten der menschlichen Könige. Sie wurden ihrer Erwartung nicht gerecht, die Gott an sie gestellt hatte. Und sie stürzten das Volk in Sünde hinein. Und so erlebte das Volk, wie unzuverlässig seine irdischen Könige waren. Und in diesem Verlauf schenkte Gott prophetisch eine neue Erwartung nach einem Heilskönig, der ganz nach dem Herzen Gottes sein würde. Das heißt, auf der Basis der Zusage an David und unter Zugrundelegung des Scheiterns der irdischen Könige weckte Gott prophetisch eine neue Erwartung nach einem Heilskönig, der so sein würde wie Gott. Als Jesus kam, gab es diese Erwartung bereits. Und selbst seine Jünger, die viel mit ihm zusammen waren und Monate, wenn nicht jahrelang auf ihn gehört haben, hatten noch nach Ostern die Erwartung, dass er ein messianisches Reich aufrichten würde. Ein irdisches Friedensreich. Warum hat Pilatus Jesus kreuzigen lassen? Weil die Juden ihn anschuldigten, er hielte sich selber für den Messias, also einen Heilskönig. Bis dahin hat man Heilskönig immer irdisch verstanden, immer materiell, immer verbunden mit militärischer Macht, mit politischer Macht. Und durch Jesus kam eine ganz neue Deutung dieses Titels Christus. Ja, er ist ein Heilskönig, aber ein anderer, als die irdischen Erwartungen sich auf Leute richten. Er ist ein König in dem Reich der Wahrheit. Zu Pilatus sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. So hat sich ein ursprünglich politisch-militärischer Titel gewandelt im Laufe der Jahrhunderte und hat eine rein geistliche Bedeutung bekommen. Jesus ist der Christus als Heilskönig für seine erlösten Jünger und Angehörigen. Er hat diese politische Bedeutung völlig verloren. Wir können also, nachdem die Apostel das klar gemacht haben, nicht mehr zurück, wir können nicht mehr sagen, wir verstehen Jesus mal probeweise als einen irdischen Friedenskönig. Dieses Modell ist überholt durch die Geschichte Jesu. Er ist nur noch der Heilskönig. So hat sich eine Erwartung Israels verschoben. Und wenn wir heute Texte lesen von dem Messiaskönig, zum Beispiel Jesaja 9, Texte, die wir auch in der Weihnachtsgeschichte hören, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und da heißt Wunderrat, Kraft, Held, ewig, Vater, Friede, Fürst. Das ist im Alten Testament noch irdisch gemeint. Bei Jesus hat es seine irdische Bedeutung verloren, ist nur noch eine geistliche Aussage. Wir können jetzt nicht einfach die Entwicklung zurückdrehen und sagen, ach, wir befassen uns wieder so mit dem König, wie Jesaja ihn gesehen hat, das geht nicht mehr. Weil die neutestamentlichen Autoren sagen, du musst das geistlich verstehen. Nur dann verstehst du es richtig. Und das Prinzip der Auslegung, für das ich mich einsetze und das ich euch gerne ans Herz legen möchte, ist, wenn das Neue Testament uns eine Deutung vorlegt von alttestamentlichen Stellen, dann ist diese geistliche Deutung für uns verbindlich. Wir können nicht einfach sagen, ja, Paulus hat es so und so gedeutet, der Hebräerbrief hat es so und so gedeutet, aber wir gehen dahinter zurück und nehmen uns die wörtliche Bedeutung dazu. Wir haben also zwei Auslegungen. Eine, wie es Paulus versteht, wie es der Hebräerbrief versteht, wie es Petrus versteht im ersten Petrusbrief und die wörtliche dazu. Wir fahren sozusagen zweigleisig. Und meine Kritik an den Vertretern des tausendjährigen Reiches ist, dass sie zweigleisig fahren. Sie wollen die geistliche Bedeutung nicht beschneiden, aber sie wollen zugleich die ursprüngliche wörtliche Bedeutung dazunehmen und machen daraus ein großes System. Ich glaube, dass die neutestamentlichen Autoren unter der Leitung des Heiligen Geistes uns erklärt haben, wie man diese Stellen verstehen soll und dass alles darauf abzielt, Folgendes zu beweisen. Alle Zusagen Gottes an Israel sind in Jesus erfüllt. Ihre materielle, irdische Bedeutung ist verloren gegangen und wir haben sie nur noch geistlich zu verstehen. Das möchte ich jetzt an einigen Beispielen klar machen. Erstens, der neue Bund. Gott hat im Tode Jesu Christi den neuen Bund in Kraft gesetzt. Im Alten Testament steht darüber in Jeremia 31. Dieser neue Bund ist nicht eine Wiederherstellung des alten Bundes. Dieser neue Bund ist ein anderer Bund. Der neue Bund ist so neu, so anders, dass die neutestamentliche Gemeinde in ihm den eigentlichen Bund erkennt, auf den der alte Bund nur vorbereitet hat. Am stärksten wird das deutlich im Hebräerbrief. Kapitel 7, 22, Hebräer 8, Vers 6, Hebräer 8, Vers 7. Auch im Johannesevangelium wird Jesus Christus Mose gegenübergestellt. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Nicht Mose hat das Brot vom Himmel gegeben, Johannes 6, 32. Das heißt, der alte Bundesgedanke mündet ein in den neuen Bundesgedanken. Wir können uns, so glaube ich, nicht zwischen diesen beiden Bünden entscheiden, also nehmen sie einfach zusammen. Der alte Bund ist ausgerichtet auf den neuen Bund. Zweitens, Rettung gibt es nur im Glauben an den Sohn Gottes. Nur wer ihn anruft, wird errettet werden. Römer 10, 12 bis 13. Das bedeutet, es gibt keinen speziellen jüdischen Weg zum Heil. Es gibt nicht einen Erlösungsweg für die gläubigen Heiden und einen Erlösungsweg für die gläubigen Juden, sondern alle Erlösung geht nur noch über Jesus. Egal, was darüber im Alten Testament geschrieben wurde. Juden, die Jesus als Erlöser ablehnen, nachdem ihnen der Heilige Geist den Sohn Gottes offenbart hat, gehen genau wie alle anderen Menschen verloren. In Paulus hat in Römer 11 prophetisch bezeugt, dass am Ende ganz Israel gerettet werden wird. Es ist völlig klar, wenn man den Römerbrief bis dahin liest, dass Rettung für Israel auf demselben Wege passiert wie für andere Christen, für andere Leute auch, nämlich durch den Glauben an den Sohn Gottes, der für alle gesühnt hat am Kreuz. Viertens, alle Gaben Gottes an Israel sind in Jesus Christus aufgehoben. Aufgehoben bedeutet zweierlei, sie sind erfüllt und sie sind in ihrer ursprünglichen Bedeutung abgetan. Beispiel, Israel wurde erwählt im Alten Testament, exklusiv. Aber die Erwählung Israels mündet ein im Neuen Testament in die Erwählung aller derer, die an Jesus glauben. 1. Petrus 2, 9 bis 10 heißt es, der 1. Petrusbrief ist ein Brief an Gläubige, wie ihr wisst. Ihr aber seid das auserwählte Volk, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Petrus zitiert hier Sätze aus dem Alten Testament, die sich dort eindeutig nur auf Israel bezogen. Jetzt heißt es, ihr Christen seid das auserwählte Volk. Weiter, denn ich will noch auf den Bund nochmal zu sprechen kommen. Israel hat den Bund gebrochen, sagt Jeremia 31, 32b. Dieser Bund wird überboten durch den neuen Bund. Dieser neue Bund gilt über Israel hinaus allen Menschen. Er ist gestiftet in Jesu Blut. Damit gilt der Bund Gottes mit Israel, der Gemeinde des Neuen Testaments, als veraltet. Die Formulierung veraltet ist nicht von mir, sondern steht im Hebräerbrief. Hebräer 8, Vers 13 steht, der alte Bund ist veraltet. Wenn Israel an dem alten Bund festhält, dann so, dass es sich damit faktisch gegen den neuen Bund entscheidet. Oder es geht um den Tempel. Dem alttestamentlichen Gottesvolk schenkte Gott seine Anwesenheit im Tempel, vorher im heiligen Zelt. Jesus Christus kündigte das Ende des Tempels und seines Kultes an. Für die Urchristenheit gibt es keine heiligen Orte mehr. Die Christenheit selber ist der Ort der wirksamen Gegenwart Gottes. Die Gemeinde ist jetzt Gottes heiliger Tempel. Nicht mehr das Gebäude, weder in Jerusalem noch auf dem Gerizim, sondern die Gemeinde ist der Ort, wo Gott wohnt. Wir brauchen keine Gebäude mehr, auch keinen Tempel in Jerusalem. Da steht 1. Korinther 3, 16 bis 17, Epheser 2, 21 bis 22, 2. Korinther 6, 16. Ich wiederhole, 1. Korinther 3, 16 bis 17, Epheser 2, 21 bis 22, 2. Korinther 6, 16. Das heißt, die alttestamentlichen Aussagen über den Tempel sind für uns aufgehoben in Jesus und sind in ihrer wörtlichen Bedeutung erledigt. Sie waren vorbereitend nötig, sie haben ihr Ziel erreicht, indem wir jetzt wissen, der Jesus wohnt im Tempel seiner Gemeinde. Oder der Opferdienst. Im Alten Testament gibt es die Opfer, die Gott selber angeordnet hat. Es geht nicht darum, Jahwe gnädig zu stimmen, sondern es geht um eine göttliche Einsetzung, durch die Gott selber seiner Gemeinde im Alten Bund seine Gnade zuwendet. Das gesamte Neue Testament lehrt allerdings, nicht nur der Hebräerbrief, dass die Zeit des Opferdienstes vorbei ist. Jesus ist das Sühnopfer. Und Jesus ist der hohe Priester in einer Person. Nach Christi Tod und Auferstehung gibt es weder Opfer noch Priester mehr. Das ist erledigt durch Jesus. Natürlich ist davon unabhängig die Aussage, dass wir unser Leben als ein Dankopfer bringen sollen. Das ist etwas anderes, hat aber mit der Erlösung nichts mehr zu tun. Oder der Ausdruck Volk Gottes ist im Neuen Testament, im Alten Testament ganz eindeutig und ganz exklusiv nur auf Israel bezogen. Im Neuen Testament wird er in einem weiteren Sinne gebraucht. In diesem weiteren Sinne meint er nicht mehr das jüdische Volk, sondern Menschen aus allen Völkern, die in die Erlösung einbezogen sind. Sie sind jetzt das Gottesvolk, zum Beispiel Römer 9, 24 bis 26 oder 1. Petrus 2, 9 bis 10 oder 2. Korinther 6, Vers 16 oder Hebräer 4, Vers 9 oder Offenbarung 18, Vers 4 oder Apostelgeschichte 18, Vers 10 oder Apostelgeschichte 15, Vers 14. Die Christenheit wird jetzt als das Volk Gottes bezeichnet, was vorher nur für Israel galt, gilt jetzt für alle Jesusgläubigen. Oder es geht um das Könighaus Davids. Durch Nathan hatte Gott dem Könighaus Davids ewigen Bestand zugesichert. 2. Samuel 7. Den Nachfolgern Davids gilt die göttliche Zusage, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das gilt den irdischen Königen. Nach dem Versagen der Könige Israel stellt Gott einen neuen, andersartigen König in Aussicht. Und zwar in Jesaja 9, 1 bis 6, in Micha 5, 1 bis 5, in Jeremia 23, Vers 5 bis 6, in Sacharja 9, 9 bis 10. Das Neue Testament sieht in Jesus diesen Gesalbten und damit ist das Königtum in Israel aufgehoben, hat keine Heilsbedeutung mehr. Nun komme ich zu einem ganz besonders schwierigen Punkt, das ist die Landverheißung. Gott hatte durch die Erzväter Israel das Land zugesprochen. Und diese Landverheißung spielt im Neuen Testament interessanterweise an keiner Stelle mehr eine Bedeutung. Das ist ganz interessant. Paulus zählt in Römer 9, 4 bis 5 wesentliche Gaben auf, die Gott Israel geschenkt hat. Dabei wird interessanterweise das Land überhaupt nicht erwähnt, nicht mehr erwähnt. Im Alten Testament heißt es, dass Jahwe den Erzvätern das Land Kanaan verheißen hat. Ich lasse mal die Stellen weg aus Zeitgründen. Das ist so bekannt, dass ich es als bekannt voraussetze. Auf diese Landverheißung wird häufig zurückverwiesen. Dabei ist vorausgesetzt, dass Jahwe der eigentliche Besitzer des Landes ist und bleibt. Von ihm geht die Landgabe aus. Im Buch Josua wird mit Genugtuung bezeugt, dass sich diese Verheißung, nämlich das Land zu geben, erfüllt hat. Es heißt dort wörtlich, Josua 21, 43 bis 45, und Jahwe gab den Israeliten das ganze Land, wie er es ihren Vätern zugeschworen hatte. Sie nahmen es in Besitz und sie ließen sich darin nieder, und Jahwe gab ihnen Ruhe ringsum, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und vor ihnen hielt keiner von all ihren Feinden stand. All ihre Feinde gab Jahwe in ihre Hand. Keines von all den guten Worten, die Jahwe zu dem Haus Israel gesprochen hatte, war hingefallen. Alles war eingetroffen. So steht es im Alten Testament selbst. Nun gab es die Zerschlagung des Nordreiches Israels durch die assyrische Großmacht im Jahre 722 und es gab die Wegführung größerer Bevölkerungsteile des Südreiches in die babylonische Gefangenschaft. In zwei Schüben, 597 und 587. Das bedeutete für zahlreiche Israeliten den Verlust des Landes. In seinem Trostbuch gibt Jeremia die Botschaft weiter, Jahwe wolle sein Volk in die Heimat zurückbringen. Diese Aussagen können aber für uns heute nicht aus dem Zusammenhang der Kapitel bei Jeremia herausgelöst werden. Sie sind Teil einer großen, umfassenden Gesamtschau des Heils. Da gehört neben der Rückführung in das heimatliche Land die Einsetzung eines endzeitlichen Königs, eine tiefe Umkehr des Gottesvolkes zu Jahwe, die Heilung ihrer Wunden, vor allen Dingen aber die Aufrichtung eines neuen Bundes. Nun ist mir ganz wichtig, der Hebräerbrief im Neuen Testament gibt uns eine geistliche Deutung des verheißenen Landes, das sich in den gleichen Linien bewegt wie die Deutung der anderen Gaben Gottes an Israel. Im Hebräerbrief wird auch die Landverheißung als eine geistliche Gabe verstanden, ganz losgelöst von diesem Stückchen Erde in Palästina. Das ist etwas kompliziert, ich hoffe, ihr könnt noch. Es geht um Hebräer 3, Vers 7 bis Hebräer 4, Vers 11. In diesem Abschnitt legt der Verfasser des Hebräerbriefes den Psalm 95 aus. Die Logik der Gedanken ist folgende. Die Wüstengeneration Israels hat infolge ihres Ungehorsams das Ziel der Verheißung Gottes, nämlich das verheißene Land, nicht erreicht. Damals haben sie es nicht erreicht. Das steht in 3,19 und in 4, 6 und 8. Gott selbst hat dementsprechend durch Psalm 95 wiederum einen Tag bestimmt, sodass die einst dem Volk Israel gegebene Verheißung jetzt für die Anhänger Jesu Geltung erlangt. Die verheißene Ruhe bezeichnet im Alten Testament eindeutig das Erbland Kanaan. Dort sollte das Gottesvolk vor allen seinen Feinden Ruhe finden und in Sicherheit wohnen. Jetzt im Hebräerbrief bezeichnet die Ruhe, die verheißene Ruhe, allerdings etwas ganz anderes, nämlich die Verheißung Gottes in einem jenseitig-endzeitlichen Sinn. Die Stadt, zu der die Gemeinde unterwegs ist, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern eine zukünftige, das ist jetzt die verheißene Ruhe für den Hebräerbrief. Die Ruhe hat ungefähr dieselbe Bedeutung im Hebräerbrief wie die kommende Welt Gottes, Hebräer 2, 5, oder die himmlische Stadt, Hebräer 11, 10 und 16, Hebräer 12, 22, Hebräer 13, 14, oder das himmlische Vaterland, Hebräer 11, Vers 14, oder das unerschütterliche Reich, Hebräer 12, 28. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schnelligkeit diesen Gedankenschritt mitgehen konntet. Was ursprünglich materiell gemeint war, dass man auf jeder Landkarte nachsehen konnte und von dem ganz viele heutige Christen glauben, das sei Israel für alle bis in Ewigkeit gegeben, ist nach dem Hebräerbrief nur noch ein Bild für die geistliche Heimat bei Gott. Ich möchte mit dem Ganzen, was ich gesagt habe, nicht etwa etwas gegen Israel sagen oder die unverwechselbare Rolle Israels abwerten. Trotz alles Gesagten behält Israel auch im Neuen Bund eine Sonderstellung, wie sie keiner anderen Nation eigen ist. Erstens, nur mit Israel hat Gott eine Heilsgeschichte. Nicht mit den Deutschen, nicht mit den Amerikanern, obwohl sie es manchmal glauben. Nicht mit den Engländern, nur mit Israel hat Gott eine Heilsgeschichte. Zweitens, nur Israel hat Gott Verheißungen gegeben, deren er auch heute noch gedenkt, keine andere Nation. Drittens, Jesus Christus ist ein Sohn Israels und das bedeutet etwas völlig anderes, als wenn man sagt, Goethe war ein Sohn Deutschlands. Viertens, mit Israel haben die Christen den umfangreichsten Teil ihrer Bibel gemeinsam, den Teil, den die Christen das Alte Testament nennen, nicht die Juden, die nennen das nicht Altes Testament, das wäre ja ein Eingeständnis, dass sie noch nicht am Ziel sind. Und in der Bibel, das waren die Bibel Jesu und die Bibel der ersten Christen. Fünftens, über kein anderes Volk außer Israel erfahren wir im Neuen Testament, dass es als Ganzes gerettet werden wird. Römer 11, 26. Römer 11, 26. Sechstens, gegen jede Form der Überheblichkeit gegenüber Israel, das bis heute mehrheitlich Christus ablehnt, ist uns Christen, jede Form der Überheblichkeit ist uns Christen untersagt. Wir wurden als neue Zweige in den edlen Ölbaum Israels eingepfropft. Nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Es kann sein, dass ihr diese Thesen von mir sehr radikal findet. Dann sollen wir darüber diskutieren. Meine These ist also erstens, wie die alttestamentlichen Verheißungen zu deuten sind, sagt uns das Neue Testament selbst und wir haben keinen anderen Schlüssel zu ihnen. Meine These ist zweitens, alle Gaben Gottes an Israel werden im Neuen Testament geistlich gedeutet und ihre materielle, irdische Bedeutung wird nicht mehr aufrechterhalten. Und darum gibt es auch keinen Platz für so etwas wie ein tausendjähriges Reich in dem Sinne des Prämillennialismus im Neuen Testament. Wohl aber eine Erwartung seiner kommenden machtvollen Wiederkunft. Darüber werde ich dann nächstes und übernächstes Mal sprechen. Vielen Dank für euer Mitgehen.